悲しい。Here come the lesbians, here come the leaping lesbians.
We're gonna please you, tease you, hypnotize and tight and squeeze.
Lesbisch,
wassisch.
Don't go and try to find lesbisch so high.
Wassuch,
lesbisch. Lesbisch, divers.
Lesbisch,
so heiß.
Watch out, better beware.
Divers.
Masouche.
Masouche. Masouche. Reaching out from those you see. You can't
see.
Come on, lesbians!
Das ist Pandoras Box, Lesbenmagazin für die nächsten zwei Stunden. Heute eine Sendung mit dem Schwerpunkt Situation von Lesben in Nicaragua. Der Sommer ist Lupita Seguera Malespín hier in Zürich unter anderem auf Besuch gewesen. Sie war in Europa unterwegs gewesen. Und sie hat erzählt von der Situation von Lesben in Nicaragua. Sie ist selber von einer feministischen Lesbengruppe. Wir haben im Studio auch noch einen Besuch, und zwar ist Barbara da. Sie ist im 84 und auch im 89, 90 in Nicaragua gewesen und erzählt von ihrer Zeit dort. Später, wir werden es noch bekannt geben, haben wir ein offenes Telefon für Frauen, vor allem speziell für Frauen, die auch in Nicaragua gewesen sind und noch über ihre Erfahrungen dort möchten berichten, aber auch für Frauen, die Fragen stellen wollen. Im Studio sind, wie schon gesagt, Barbara, Takiko ist da und Ursula, Musik und Technik.
Paso los días trabajando con mis manos y me desvelo al compás del pensamiento. Recuerdo amigos y lugares muy distantes. Creo en la selva y vivo en el desierto. Y vienes tú con tu mirada invitándome a decir lo que yo siento. Y vuelvo a ti, te correspondo. Eres quien quiero, el rostro de mi pueblo. Eres el surco, el yugo y el arado. Eres mirada de esperanza y desconsuelo. Eres la aurora que levanta la fábrica. Eres el sueño que aún no está despierto. Eres la casa que nunca ha sido nuestra. Eres la flor con su semilla al viento. Eres angustia cuando nos falta tanto. Eres feliz a veces. Abierto, miles de ideas se leen en tu rostro para que juntos sigamos escribiendo. Y eres tú con tu mirada quien me invita a decir lo que ahora siento. Y vuelvo
Das war ein Musikstück von der Amparo Ochoa, eine Frau aus Mexiko. Es heisst «Il rostro de mi pueblo». Das nächste Stück, das ihr gehört, ist von der Mercedes Sosa und es heisst «La Massa».
Si no creyere la locura de la garganta del sinsonte. Si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza. Si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, ay, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones. Un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva. Un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera, la masa sin cantera. Si no creyera en lo más duro, si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en lo que rompe, si no creyera en lo que esconde, hacerse hermano de la vida. Si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha. ¡Ay, qué cosa fuera! ¡Qué cosa fuera la masa sin cantera! Un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena. ¡Qué cosa fuera, corazón! ¡Qué cosa fuera! ¡Qué cosa fuera la masa sin cantera!
Im Herbst, besser gesagt Mitte September, haben wir in der Schweiz Besuch gehabt. Lupita Siguera von der Gruppe Lesbiana Feministas Nicaraguense war bei uns in der Schweiz. Sie hat bei verschiedenen Nicaragua-Komitees und unter anderem auch von Frauen im Kanzlei über die Arbeit und die Problematik von Lesben in Nicaragua erzählt. Ich habe jetzt hier bei mir im Studio Barbara. Barbara, du hast die Reise von der Lupita eigentlich organisiert. Du bist selber zweimal in Nicaragua gewesen. Das erste Mal im 84, es ist bei der ersten Brigade sozusagen, wo da gelaufen sind, also wo der richtige Krieg angefangen hat, und dann nochmal während der Wahlen, also Ende letztem Jahr. Du hast eine ganz besondere Nicaragua-Erfahrung gemacht. Das ist so etwas, was ich von niemandem gehört habe. Du hast nämlich wahnsinnig viele Frauenprojekte getroffen, Frauen getroffen und vor allem auch Lesben. Kannst du vielleicht mal ein bisschen erzählen, wie das wie das angelaufen ist, wie du überhaupt dazu gekommen bist.
Ja gut, zuerst muss ich etwas sagen zu meiner ersten Reise auf Nicaragua 1984. Das war also keineswegs die erste Schweizerische Brigade, sondern etwa die vierte. Also, es gab Leute, die viel schneller als ich begriffen haben, dass dort etwas Wichtiges läuft. Vielleicht ganz kurz, Nicaragua ist ein kleines Land, etwa dreimal so gross wie die Schweiz, hat aber dreimal weniger Einwohner und liegt zwischen Nordamerika und Südamerika, dort wo der Kontinent so schmal wird, und liegt sehr nahe bei Panama. Und das ist das Verhängnis von Nicaragua, weil die USA haben sich immer einen Durchgang offen halten zwischen den beiden Meeren. Es ist dann Panama geworden, aber Nicaragua haben sie immer im Auge behalten und haben folglich in diesem Land sämtliche Diktaturen unterstützt, die eine USA-freundliche Politik betrieben haben. Das ist das ganze Jahrhundert bis 1979 die Diktatur des Somoza-Clan gewesen. Und in diesem Land hat sich starker Widerstand geregt, weil sie sind absolut ausblütet worden von denen. Und durch viele glückliche Umstände, durch ein kämpferisches Volk und eine Partei, die die Kräfte können kanalisieren konnte, haben sie es geschafft, im 1979 das Regime zu stürzen. Die USA machen dort in der Region Interventionen, wenn immer es nicht passt. In dem Winter, als ich dort war, haben sie eine Invasion in Panama gemacht. Und im 1984, also 5 Jahre nach der Sandinistischen Revolution, nach dem Triumph der Revolution, war wieder eine riesige Interventionsgefahr dort. Und dann hat es dort mal, glaube ich, in den Wurzeln ins Rat gegeben, das Land wünscht sich Brigaden von Ausländerinnen und Ausländern, die ins Land kommen. Einerseits die Realität von Nicaragua kennenlernen, auch irgendetwas zu arbeiten, sicher auch Devisen mitzubringen, aber vor allem den Preis aufzuschrauben, weil die Idee war, vielleicht zu Recht, vielleicht nicht, dass die USA sich das länger überlegen, wenn es viele Ausländerinnen und Ausländer dort hat, ob sie einmarschieren oder nicht. Also es gibt da direkt Parallelen jetzt zu der Situation im Golf. Gut, dann bin ich auf das Inserat gegangen, habe eigentlich keine Ahnung von Nicaragua, bin mit einer gemischten Brigade gegangen. Wir sind ganz in den Süden gekommen, an den Grenzposten zu Costa Rica. Und unsere Brigade, ist mir schon dort aufgefallen, war relativ mannendominiert. Und es ist kein Zufall, wir haben lauter nicaraguanische Männer kennengelernt, also Vorarbeiter und Gewerkschaftsfunktionäre und Parteifunktionäre und. Und die Frauen haben mir sehr imponiert, die habe ich auf der Straße erlebt, auf den Märkten. Da sind wir sehr stark vorgekommen. Das habe ich gesehen, wirklich ihre Familie selber gemanagt. Und dann habe ich aber auch erfahren, dass sehr viele von ihren Männern geschlagen werden. Und da habe ich mich immer gefragt, wieso lassen die sich das gefallen? Die haben gar nicht den Eindruck gemacht, dass das möglich ist. Und ich habe schlicht nichts begriffen von den Frauen in dem 1984 und habe mir geschworen, ich komme noch mal zurück und schaue mir dann speziell die Frauen an. Und habe dann zu dem Zweck auch ein bisschen mehr Spanisch gelernt, weil das ist auch notwendig, um Kontakt überzukommen. Und jetzt, im letzten Dezember, war es so weit gewesen, ich konnte mit einer Freundin wieder gehen, 3 Monate frei nehmen und das Geld zusammengebracht. Und haben mir also fest vorgenommen, die Frauen kennenzulernen. Und bin aber skeptisch gewesen, ob das möglich ist. Ich habe es als Mannenland in Erinnerung gehabt und bei uns redet man gerne von dem Machismo dort, wie wenn es da keinen gäbe. Und ich einfach denkt, werde ich das sehen, was ich will oder nicht. Und dann habe ich in Frauenkreisen da rum erzählt, wir gehen. Und dann ist etwas Lustiges passiert. Von allen Seiten sind Briefe und Geschenke und auch Geld für Frauen und Frauengruppen in Nicaragua gekommen. Weil es anfangs recht viele Frauen in der Schweiz und speziell in und um Zürich gibt, die mal einen Aufenthalt in Nicaragua gemacht haben. Vor allem viele Krankenschwestern, die mal ein Jahr dort gearbeitet haben. Dann hat es 2 Zürcher Frauenbrigaden mal gegeben. Und dann gibt es auch noch, glaube ich, eine Ethnologin, die eine Arbeit gemacht hat über Frauen in Nicaragua. Von allen denen haben wir Post mitgenommen. Und folglich ist unser erster Monat in Nicaragua hat darin bestanden, die Post zu verteilen. Und so bin ich in das Frauenprojekt reingekommen. Und von diesen weg hat es nicht mehr abgerissen. Also wir konnten 3 Monate praktisch mit Frauen verbringen.
Kannst du vielleicht ein bisschen erzählen, wie das, was das für Frauenprojekte gewesen sind?
Ja, zuerst sind wir mal auf Masaya. Das ist südlich von der Hauptstadt Managua, eine Stadt. Dort hat eben die Ethnologin ihre Arbeit gemacht. Dort sind wir in einen ärmeren Vorort gegangen und dann haben uns Frauen vor allem den Kinderspielplatz gezeigt, den sie dort gebaut haben und wo im Betrieb ist. Ist für unsere Begriff ärmlich, aber für dort ein Ereignis, dass man für so etwas ein Terrain mitten im Dorf frei machen kann und auch eine Erleichterung für die Arbeit der Frauen. Gewohnt haben wir in einer Familie, wo die Frau im Frauenhaus in Masaya arbeitet. Das Frauenhaus haben wir selber nicht besucht, vielleicht kommen wir später noch auf das. Nachher sind wir auf Esteli gereist, das ist ein bisschen nördlicher. Und dort haben wir eine Frauenlandwirtschaftskooperative besucht, wo eine Gruppe von Zürcherinnen mal einen grossen Hühnerstall mit ihnen aufgebaut hat. Und wir wollten schauen, wie das läuft. Und die Kooperative gibt es noch, die Frauen gibt es noch. Zum Teil arbeiten jetzt ihre Männer im Projekt, also dort ist es gemischt. Im Hühnerstall sind keine Hühner, weil in der Nähe hätte eine Futtermittelfabrik gebaut werden sollen, die dann nicht gebaut werden konnte. Also das ist nicaraguanische Realität und folglich können sie keine intensive Hühnerhaltung machen. Was uns auch nicht so traurig gemacht hat. Dafür haben sie jetzt die Kühe und Rinder und wir haben alle die Frauen besucht, die dort mitgeschafft haben. Unterdessen haben sie auch zum Teil Differenzen, also nicht anders, als es bei uns wäre. Aber einen festen Glauben an ihr Projekt und ein grosses Engagement. Dann haben wir Geld für ein Frauenbaukollektiv in Condega von einer deutschen Frau. Das Baukollektiv wird von Hamburg aus unterstützt. Dort haben wir 7 Frauen getroffen, rund um 2 Handpressen zum Betonstein machen. Die Frauen haben im Dorf schon das Schulhaus mit aufgebaut, wunderschön, haben in Nachbardörfern Häuser gebaut und haben jetzt geplant, sich ein eigenes Schulhaus zu bauen, wo sie eben, wenn die Bauprüfe ausgebildet werden. Und da muss man sehen, dass das dort so exotisch ist wie bei uns, dass Frauen auf dem Bau arbeiten. Bauprüfe sind Männerprüfe, logisch besser zahlt. Und wenn die Frauen auf den Bau gehen, arbeiten, haben sie wenigstens Aussicht auch auf einen entsprechenden Lohn. Also dort ist schon das erste Mal das passiert, dass ich gemerkt habe, dass die Frauen dort uns sehr nahe stehen, weil ich arbeite auch auf dem Bau und wir haben dann zusammen fachsimpeln können, zum Beispiel über ihren Bürgermeister, der findet, die Frauen sollen doch Tortillas backen oder ein Nähatelier auftun, aber bitte die Finger weglassen vom Bau. Dann sind wir weitergereist und sind auf Matagalpa gekommen. Und Matagalpa kommt mir langsam ein bisschen vor wie ein feministisches Zentrum. Dort haben wir am meisten Projekt angetroffen von Frauen, also ein Frauenradio. Frauen, die jeden Sonntag eine Radiosendung machen. Kommt mir sehr ähnlich vor wie jetzt hier. Ich konnte die Sendung auch auf dem Land hören, als ich im Café war. Dann gibt es dort ein Frauentheater. Die Frauen waren auch schon in der Schweiz. Dann sogar Frauen-Kaffeebrigade, also Frauen von verschiedenen Kooperativen, schliessen sich zusammen zur Zeit der Kaffeeernte und gehen als grosse Frauengruppe miteinander pflücken. Und eine andere Gruppe Frauen besucht sie dort und macht zum Beispiel Bildungsübung. Dort haben wir auch mal mitkommen. In Matagalpa gibt es auch ein X-Gen, das ist eine Art Frauenzentrum, wo innermedizinisch vergleichbar mit unserem Ambulatorium, wo Informationen gibt über Verhütung, wo auch Abtreibungen durchführt und Bildungsarbeit macht. Ja, und was auch noch lustig ist, wenn man als Frau ohne Mann in Nicaragua unterwegs ist, dann trifft man in den Hotel, wird man häufig zusammen tun mit anderen Frauen in den Zimmern, dann trifft man sehr viele Internationalistinnen. Frauen aus verschiedenen Ländern, fast alles Feministinnen, sehr viele Lesben, die einem immer noch mehr erzählen von anderen Projekten. So haben wir eine Spanierin und eine Baskin kennengelernt, die so Kinderhort auf dem Land besuchen und probieren, Missstände zu beheben und zu diskutieren. Das hat mich speziell interessant gedacht, weil wir von der Schweiz aus funktionieren sehr schnell mit Geld. Und Spanierinnen haben deutlich weniger Geld als wir. Dafür können sie sehr gut Spanisch. Und die haben dann eine Art Beratungsarbeit gemacht und haben, glaube ich, noch sehr viel mehr begriffen als wir von der Situation der Frauen auf dem Land. In Matagalpa im Hotel habe ich eine deutsche Journalistin kennengelernt. Die habe ich dann in Managua wieder getroffen. Und die hat mir gesagt, du, heute Nachmittag habe ich ein Interview mit einer Lesbe. Hast du auch Lust zu kommen? Das hatte ich klar. Und die Lesbe war niemand anders als Lupita Segueira. Und die hat mir dort mal so viel Eindruck gemacht wie denen, die sie da gehört haben, jetzt. Und ich habe ein bisschen mit ihr geredet und dann hat sie mich eingeladen an einen Abend von dieser Lesbengruppe. Und dort war ich auch. Vielleicht können wir von dem noch später reden. Und dann im März kam ein Brief, sie ging an einen Kongress auf Stockholm, ob sie in der Schweiz vorbeikommen. Und das war dann auch der Fall.
Auf die Lupita und die Reise und ihre Bewegung wollen wir, glaube ich, nach dem nächsten Musikstück ein bisschen näher eingehen. Was haben wir jetzt auf Lager?
Also als nächstes haben wir wieder Amparo Ochoa mit Quiero la Poesia.
Poesía de una flor campesina, de una mujer dormida, de un pájaro volando. La quiero ver creciendo de la mano de mi pueblo, llegando ahora mismo a todos los oídos, que el mundo entero sepa que hay poetas que cantan a su tierra herida, a su casa desolada, a sus amigos locos, pero locos de esperanza de levantar el universo a fuerza de golpe inmerso. Quiero la poesía dicha en una plaza, alzada en la bandera de un pueblo liberado. Y no la construida en una noche cuando la luna alumbra. Quiero sobre el lecho de mi compañero, en los hijos que se acercan, en el ruido de las fábricas. Y cuando es preciso, la quiero.
Als nächstes möchten wir ein bisschen auf die Geschichte eigentlich von der Lesben- und Schwulenbewegung in Nicaragua eingehen. Du wirst uns dann ein bisschen erzählen, wie es, in welchen Punkten die jetzt stehen, was du für Erfahrungen gemacht hast. Ich möchte zum Anfang kurz ein bisschen zusammenfassen, was Lupita uns erzählt hat über die Geschichte von der Bewegung. Sie hat gesagt, vor der Revolution, also vor dem 79, hat es natürlich schwule und lesbische Frauen gegeben, in Nicaragua wie überall auch. Aber das sind vor allem, haben die sich sozial getroffen, das sind vor allem reichere Leute gewesen, die teilweise eigene Clubs hatten, vor allem natürlich Männer, die viel Kontakt hatten mit dem Ausland. Das war also etwas Abgehobenes gewesen. Es hat eigentlich keine politische Bewegung gegeben. Und dann ist eben der Befreiungskampf losgegangen, der sich über Jahre hinweggezogen hat. Und die jungen Leute, auch die Schwulen und auch die Lesben, sind dann vor allem in dem Befreiungskampf engagiert gewesen, das heisst um die Befreiung von ihrem Land. Nach der Revolution ist das dann weitergegangen, also da ist es um den Aufbau gegangen und da war wieder die Priorität eben gewesen, Alphabetismus, Schulen, Landwirtschaft, Aufbau und so weiter und so fort. Und viele Lesben und Schwule haben sich dort drin engagiert und haben sich eigentlich nicht sehr offen zu sich bekannt eigentlich, sondern haben eigentlich andere Prioritäten gesetzt. Und dann hat sich in den verschiedenen Arbeitskreisen und verschiedenen Quartieren haben sich Gruppierungen formiert, also mehr informell. Leute haben sich angefangen kennenzulernen. Sie haben gesehen, dass sie neben ihrem Kampf, ihrem alltäglichen Kampf, neben der Revolution auch noch eine andere Seite haben, die in dieser Gesellschaft nicht so hat können zur Sprache kommen. Und sie haben angefangen, sich austauschen, in kleineren Kreisen, mehr Leute kennenzulernen, andere Leute ansprechen. Und dann ist etwas passiert, wo bei uns eigentlich auch so ein bisschen ähnliche Folgen hatten. Es ist die AIDS-Krise gekommen. Und da sind sie eigentlich die Gruppe gewesen, die am kompetentesten können überhaupt über Sexualität aufklären. Weil das sie eine Gruppe gewesen sind, die das Thema eben schon lange sozusagen debattiert haben untereinander. Und so sind sie eigentlich an die Öffentlichkeit getreten. Und nach einer Weile hat auch die Regierung gemerkt, dass da eben Leute rum sind, die nützlich wären in einer so AIDS-Kampagne und sie sind dann offiziell eigentlich von der Regierung angefragt worden, als Gruppe an die Öffentlichkeit zu treten und teilweise eben die ganze Kampagne um AIDS und um Prävention von AIDS sozusagen anzuführen.
Ja, zu dem möchte ich etwas sagen. Jetzt, wo du das erzählt hast von AIDS, ist mir wieder durch den Kopf, was mich so fasziniert an Nicaragua und andere vielleicht auch, dass die Leute jetzt fertigbringen, aus ganz schlimmen Situationen schlicht etwas Gutes, etwas Positives zu machen. Genauso eben mit dem AIDS, mit dieser ganzen Tragik, haben sie für sich eine Chance gesehen. Weil bei ihrem ersten Treffen, bei ihrem ersten offiziellen Treffen von der Schule und Lesben zu Managua, haben sie erlebt, dass rund ums Haus Leute vom Innenministerium geschlichen sind, die Angst hatten, es laufe da etwas Kontrarevolutionäres. Zudem muss man vielleicht ein Wort zu Kuba sagen. Kuba ist für viele Schwule von den USA der Ort gewesen, wo sie sich früher noch können ausleben, also auch wieder vor der kubanischen Revolution. Denn mit der Revolution ist eine völlige Trennung von diesen beiden Ländern. Viele haben ihren Freund dort und nicht mehr besuchen. Viele Kubaner wollten zu ihrem Freund in die USA und sind durch das in Konflikt mit ihrem Regime, oder die USA, ich weiß nicht mehr, ich glaube, die USA haben ihnen die Grenzen geschlossen. Und von dort her schaut man in revolutionären Ländern Lesben und Schwule als Risikofaktor an. Und folglich ist das erste Treffen von dieser Gruppe auch ein bisschen mit einem schlechten Auge gesehen worden. Das Lustige war, dass natürlich auch Angestellte vom Innenministerium in dieser Gruppe hinein sind. Und die sind dann nicht etwa verrückt worden, sondern haben zu den anderen gesagt, da sehen wir mal, wie gut unser Ministerium arbeitet. Also Anti-Spionage-Innenministerium. Und sind aber doch verschrocken. Und ein Teil Leute haben sich dann davor zurückgezogen, weil sie haben plötzlich das Gefühl hatten, lesbisch sein und schwul sein und revolutionär sein, das geht offen nicht zusammen. Und dann ist es doch wichtiger, uns für unser Land und unsere Revolution einzusetzen. Und ein Teil sind dann nicht mehr an Treffen gekommen. Und andere, also wie auch die Lupita, haben gefunden, nein, so sicher nicht. Jetzt haben wir uns so lange mit allen Kräften eingesetzt für das Land. Und jetzt sind wir aber auch dran. Und das muss sich keineswegs widersprechen. Und dann ist eben die AIDS-Problematik gekommen. Und sie sind vom Gesundheitsministerium angefragt worden, ob sie da drin arbeiten. Und dann haben sie gesagt, ja, machen wir schon, aber dann müsst ihr uns anerkennen und dann dürft ihr uns nicht mehr in die Enge treiben. Also ist dem Fall, glaube ich, herausgegeben worden, sie dürfen sich öffentlich nicht treffen von meinem Ministerium. Und seit der AIDS-Arbeit, die sie leisten, dürfen sie das eben.
Wie sieht denn die, oder wie hat die AIDS-Arbeit, jetzt ist es, glaube ich, ein bisschen anders damals ausgesehen. Kannst du etwas erzählen?
Ja, zuerst haben sie sich selber müssen informieren. Das war möglich, weil sie unterdessen gute Kontakte hatten aufgrund von diesen Brigaden, also nach Mexiko und in die USA. Dann haben sie alles gelesen, was ihnen in die Hände kam. Und dann haben sie auch gemerkt, dass etwas in der Luft liegt, wie in unseren Ländern, dass vor allem Schwule als Risikogruppe eingestuft werden und alle möglichen repressiven Massnahmen da ausgetüftelt werden. Und dann haben sie gefunden, dem müssen wir möglichst schnell entgegentreten. Sie haben selber begriffen, das sagt Lupita in einem Interview immer wieder, dass es nicht Risikogruppen gibt, sondern risikoreiche Praktiken, vor allem Sexualpraktiken, dass man folglich über die muss informieren. Aber jetzt ist über Sexualität reden ist nie einfach, bei uns nicht und in Nicaragua einfach auch nicht. Man macht es eigentlich nicht. Und dann haben sie gefunden, so, jetzt gehen wir mit dem an die Öffentlichkeit. Und sie hat mal lustig erzählt, sie haben das Video können organisieren und einen Fernseher und sind auf einen Platz, wo man sich trifft in Managua gegangen und haben dann das Video laufen lassen und dann haben sie eingesteckt und dann hat es Boom gemacht und das teure Gerät war kaputt gewesen, aber das Volk hat etwas sehen und hören und dann haben sie einfach improvisiert und von sich selber anfangen reden und über Sexualität, über Heterosexualität, Homosexualität und sehr ein positives Echo gehabt und das hat sie dann drin bestärkt, weiterzumachen. Und das führt so weit, dass sie jetzt eine Stiftung sind, die die Arbeit macht. Und primär Erziehungsarbeit. Sie war ganz beeindruckt gewesen. Bei uns da gibt es ein genossenschaftliches Reisebüro, wo Paris auch gratis aufliegt, wo man einfach mitnehmen kann. So etwas ist dort undenkbar, weil das ist einfach viel zu teuer. Was sie machen können, ist informieren. Und für das machen sie Workshop, gehen in Fabriken und so.
Es ist irgendwie interessant, dass sie eben so ganz viele Sachen können kombinieren in dieser Aufklärungskampagne. Also da geht es eben darum, einmal über Sexualität überhaupt zu reden. Und das ist ja ein vorwiegend katholisches Land, wo das wahrscheinlich sehr viel schwieriger ist. Das ist insbesondere auch schwierig für Sexualität für Frauen. Sie hat auch erzählt, dass wahnsinnig viele Frauen Kinder haben mit 16, dass ganz wenig Frauen informiert sind über Empfängnisverhütung. Und letztlich haben sie dann auch auf die Art über Sexualität allgemein reden und dann natürlich auch Heterosexualität einbringen und Homosexualität. Also dann ist eben Homosexualität einmal ein Thema gewesen.
Ja, das ist die grosse Chance in Nicaragua, dass die Ersten, die von Sexualität jetzt dort reden, sind Feministinnen und sind Lesben und sind Schwule. Und zu dem kleine Geschichte, wo wir da waren, war in der Zeitung ein Artikel über Frauen, die im Spital gelegen sind wegen einer Abtreibung, die schiefgegangen ist. Und dann haben sie interviewt, wie es denn überhaupt schwanger geworden ist und was da gegangen ist. Und eins ist mir so geblieben. Sicher bin ich nicht bestimmt, aber könnte man es noch vorstellen, dass eine Frau gesagt hat, ja, sie hat Pillen genommen und Pillen nicht vertreibt. Und dann hat sie mit dem Mann darüber diskutiert und dann haben sie abgemacht, dass er sie einen Tag nimmt und sie einen Tag. Und ist so schwanger geworden. Also Pillen werden dort ohne Packung auf dem Markt verkauft, liegen da der Sonne und die das Geld haben, kaufen sie und nehmen sie, wie sie es auch gut finden. Aber es wird nie gesagt, wie. Und die Texte, wenn, wären es auf Deutsch und Englisch vermutlich. Und so. Also, das ist noch eine unvorstellbare Situation.
Also dann sind wir jetzt an diesem Punkt angelangt. Das war so etwa wahrscheinlich im 87, wo die Gruppe an die Öffentlichkeit treten konnte, über eben die ganze AIDS-Prävention und Sexualaufklärung. Das ist ja jetzt, sind viele Frauen dabei gewesen und die Frauen haben sich jetzt in AIDS-Problematik engagiert, obwohl das ja nicht etwas ist, wo Lesben so betrifft, wenn wir mal sagen. Wir werden im nächsten Block, also nach dem nächsten Stück Musik, werden wir jetzt ein bisschen mehr auf die Frauenproblematik in Nicaragua eingehen, ein bisschen darüber reden, was es heisst, eine Lesbe oder auch überhaupt eine alleinstehende Frau in Nicaragua zu sein. Wir werden darum auch ein paar Ausschnitte hören, die Lupita selber erzählt.
Als nächstes wieder ein paar Ocho und so mit dem Lied, das heisst «Quién tiene la voz».
Objeto de la alcoba y triste sombra de la escoba, pero esta voz pide su sitio y su canción aún sin permiso. Le quita sombras al destino, levanta el vuelo con un grito, habrá rencor mientras la noche cubra las manos de la historia, mientras la risa de los niños no tenga abrigo y pan seguros. Habrá canción mientras un pueblo no se resigne a las cadenas. Habrá esperanza mientras puedan, llenas de amor, sonar las cuerdas. ¿Quién tiene la voz después de todo? Llena de cambiarte la tristeza.
tristeza, quien te marcará tu propia senda, quien si no eres tú da la respuesta, quien si no eres tú da la respuesta.
Lupita hat eindrücklich erzählt, wie sich die Stellung der Frau in Nicaragua seit der Revolution verbessert hat. Das ist vor allem zurückzuführen auf die veränderte Verfassung, wo den Frauen viel mehr Recht gibt, Recht unabhängig von einem Ehepartner. Zum Beispiel haben sie teilweise als alleinziehende Mütter Anrecht auf Unterstützung wie Häuser und Wohnungen. Uns hat aber ganz besonders Wunder genommen, wie das ist, wenn man als Frau in Nicaragua allein lebt oder allein das Leben sucht, wenn man in dem Sinn nicht unbedingt heiraten will, nicht unbedingt eine Mutter oder Kinder haben will. Wir haben also gefragt, wie das aussieht in der Gruppe, wo sie drin ist, mit den Lesben in Nicaragua.
No. Algunas compañeras viven aún con, en la casa de sus padres. Yo soy una de ellas, yo vivo con mi padre. Otras compañeras viven ya con sus compañeras en casa aparte. Pero es una lucha encontrar una casa donde les pueda, donde ellas puedan tener una vida juntas. Hay mucha escasez de viviendas y casi no hay viviendas que se alquilen, y si se alquilan solo son en dólares, y dólares de dónde tomamos dólares si no tenemos, y se gana en Córdoba, y si las llegan a alquilar en Córdoba, como hay una inestabilidad de la moneda actualmente, entonces nadie alquila viviendas en Córdoba, solo en dólares. Entonces es muy difícil para una nicaragüense encontrar una vivienda. Por lo general se va a vivir en casas de amigas o en casas de familia.
Also sie erzählt, dass viele von den Genossinnen ihrer Gruppe, also ihrer Lesbengruppe, noch mit den Eltern zusammenwohnen oder mit irgendwie Bekannten und Freunden. Sie ist auch so eine Frau, sie lebt mit ihrem Vater und noch einer anderen Frau zusammen. Es gibt zwar einige, die mit der Freundin zusammenleben können, aber es ist ein Kampf, ein Haus oder eine Wohnung zu finden. Das hat vor allem wieder mit der politischen Situation von Nicaragua zu tun. Es ist schwierig, Wohnungen und Häuser überhaupt mieten zu können, weil der Córdoba, also die Währung von Nicaragua, sehr instabil ist, und die meisten Hausbesitzer die Wohnungen, wenn sie überhaupt vermietet werden, nur zu Dollar vermieten. Und Dollar sind natürlich ganz, ganz schwierig überzukommen. Für die meisten Frauen, die dann auch noch schlechter bezahlt sind, in schlechteren Positionen sind, ist das dann völlig unerschwinglich. Und darum kommt das eben, dass die meisten Frauen irgendwo in einer grösseren Familienverband zusammenwohnen.
Pero la realidad de Nicaragua es esa. No tenemos económicamente los medios para poder vivir solas y solos. Tenemos que estar con las familias, y solamente aquellas compañeras que viven en casas solas, bueno, o son compañeras que tienen una profesión, bueno, grande y que pueden ganar mucho dinero, que de las que yo conozco ninguna. Y de las que yo conozco, por ejemplo, y están de las nicaragüenses que yo conozco que tienen su vida lésbica con su compañera y en una casa propia, son compañeras acompañadas con extranjeras. Y ellas les pueden financiar, bueno, pueden financiar esa mínima comodidad.
Also die ökonomische Realität hat natürlich jetzt auch, wie sie sagt, Eingriff in Lebensstil. Ein lesbischer Lebensstil in Nicaragua heisst etwas ganz anderes als bei uns. Wie sie sagt, sind unabhängig wohnen Als Frau ist überhaupt sehr schwierig und als Lesbe erst recht. Es gibt zwar einige Leute, die das können, das sind Leute, die viel verdienen, das sind dann auch vor allem Männer. Sie kennt aber keine solche. Und es gibt dann ein paar, die sie kennt, wo sich, Frauen, die sich das dadurch leisten können, dadurch, dass sie mit, vielleicht formal mit Ausländern verheiratet sind, die dann die nötigen Devisen können aufbringen können.
Puedo mencionar como algo muy cotidiano en la vida de una mujer soltera, ya sea lesbiana o no lesbiana, pero que simplemente quiera vivir soltera, la primera meta que nos ponemos es, uno, prepararnos. Prepararnos culturalmente, académicamente. Ser alguien en la vida, dice uno, ya, o sea, tener una profesión, algo que nos sirva a nosotros para trabajar dignamente y podernos mantener nosotras. Y nosotras mismas, sin ayuda de nadie. Que nuestros trabajos sean nuestra fuente de mantenimiento. Por otra parte, hay un gran espíritu de superación, en verdad. Hay un gran espíritu de superación y muchas compañeras, después de sus trabajos, van en las noches a la escuela o a la universidad. Y es más, en los fines de semana hacen alguna otra cosa más, ya sea estudiar un curso de idiomas o ya sea... si desean también hacer otra actividad productiva para ellas, perfecto. Hay compañeras inclusive, yo conozco muchas que pasan 5 o 6 años trabajando así fuertes para posteriormente tener una vida más desahogada, más tranquila, en donde puedan valerse por sí mismas.
Ein ganz, ganz wichtiger Punkt in der Frauenproblematik in Nicaragua ist Ausbildung und Beruf. Es ist also schwierig, unabhängig zu wohnen. Es ist schwierig, sich unabhängig und allein zu ernähren. Und darum ist es ein ganz wichtiges Anliegen von vielen Frauen, sich weiterzubilden. Oft sind Frauen schon ein bisschen zu kurz gekommen in der Familie, weil das bei uns ist das ja auch noch ein bisschen der Fall, weil eben gedacht wird, dass Frauen eben nicht so eine gute Ausbildung notwendig hat. Es ist jetzt natürlich viel einfacher geworden, dadurch, dass Ausbildungen für alle Menschen zugänglich sind, also nicht mehr bezahlt werden müssen in Nicaragua. Und eben Ausbildungen, sich weiterbilden, ist gerade bei den Alleinlebenden oder lesbische Frauen ganz wichtiges Anliegen. Sie erzählt, dass es viele Frauen hat, die einen Beruf ausüben die ganze Woche. Vielleicht haben sie sogar noch Kinder daneben. Vielleicht müssen sie noch ältere Eltern versorgen. Und dann am Abend noch in die Schule gehen sie, dass sie eine andere Sprache lernen oder an der Universität noch etwas studieren. Viele von denen tun dann am Wochenende sich auch weiterbilden in verschiedenen Sachen. Das, um eben eine Selbstständigkeit können, zu erlangen. Und eine würdige Arbeitsform. Die Weiterbildung von Frauen, die ist ja auch ein Anliegen in der feministischen Bewegung, auch in der lesbischen Bewegung. Du hast also ein bisschen ganz interessante Erfahrungen gemacht von Formen von Weiterbildung, die wir vielleicht nicht so kennen. Kannst du da ein bisschen erzählen?
Also ich glaube, du spielst jetzt auch auf die Workshop vor allem zur Sexualität, die ich schon davon erzählt habe. Da geht es also berufliche Weiterbildung ist das dann allenfalls für die Frauen, die Workshop gehen. Also ist dann möglich, dass die durch internationale Organismen finanziert werden. Zum Beispiel, also ist mal eine andere Frau, Magali aus Matagalpa, ist in Zürich zu Besuch gewesen, hat uns von dem erzählt, von Workshop eben zum Thema Sexualität, wo stattfindet in den Räumlichkeiten vom Frauentheater in Matagalpa. Und ja, dort habe ich gesagt, das hat mich so beeindruckt. Ich denke, manchmal würde es da auch nicht schaden, so etwas. Also, dass man den Frauen zum Beispiel am Anfang die Aufgabe gestellt hat, sie sollen einmal zeichnen, was sie denken, welche Körperteile der Frau etwas mit Sexualität zu tun haben. Und dann hat es da die beiden rundum mit Töpfen gegeben, die Brüste darstellen und ein bisschen weiter runter ein bisschen wirre Haare. Und das war es dann gewesen, bei quasi allen. Und dann haben die Frauen, die den Workshop geleitet haben, gesagt, ah, das ist jetzt aber ganz interessant, aha, so ist das, aha, mit dem macht man Sex. Aha, und die Hände, die brauchen da natürlich nicht dazu. Und dann haben die Frauen gesagt, was, klar, mal die Hände auch. Also haben sie dann noch die Hände gezeichnet. Und dann haben wir gesagt, ja gut, die Hände und die Augen nicht. Nein, ihr schaut sicher immer weg, wenn es um so etwas geht. Und dann haben sie gesagt, nein, das stimmt nicht, die Augen sind auch wichtig. Und so ist es weitergegangen, bis letzten Endes der ganze Körper auf dieser Zeichnung Platz hatte, weil ja die Haut ist auch wichtig und die Ohren sind auch wichtig und die Sicher sind auch wichtig. Und auf diese Art wird dort geschaffen, sehr, sehr anschaulich. Also die Lupita hat uns ja da auch mal erzählt, dass man also keineswegs den Gebrauch vom Kondom an einer Gurke oder an einem Besenstiel zeigen, weil sonst kommen die Leute am Ende auf die Idee, so sei das gemeint. Das sind etwas für Gurken. Ich denke, es tut uns manchmal gut, das auf den Boden runterzukommen und Sachen, die konkret sind, nicht so abstrakt zu verkaufen. Und Bildung ist in Nicaragua das Thema, ich glaube, in vielen Ländern von der sogenannten Dritten Welt. Und weil das ist ja der Witz, dass die industrialisierten Länder die Leute dort unwissend halten wollen, unwissend über ihre Rechte und auch über ihre eigene Identität. Also zurück zu den Lesben. Ein Problem ist sicher, wie können sie sich ein Haus organisieren, zum allein leben mit der Freundin. Aber ein anderes Problem ist, wie findet sie die Freundin überhaupt oder wie realisieren sie überhaupt, dass sie lesbisch sind. Weil es ist schon bei uns kein Thema in den Zeitungen oder sonst noch und dort noch viel weniger. Also wenn eine Frau das merkt, dass ihr eine andere Frau wahnsinnig wichtig geworden ist, dann kommt sie sich wahrscheinlich gestört vor und weiss nicht, wie weiter.
Sie hat ja auch so ein bisschen erzählt, wie wenig Freiraum es da eigentlich gibt. Also von den Männern und Frauen, die jetzt mit der Familie zusammen wohnen, die teilweise, sie hat von einem Beispiel erzählt, von einem Freund von ihr, der schwul ist und wo eigentlich eine ganze Familie, also es sind seine Brüder und Schwestern, die mit ihrer Familie bei ihm wohnen, die die eigentlich so unterhalten und ernährt in einem Haus, wo ihm gehört. Und wie das dann ein sehr schwieriger und langer Prozess war, dass er so eine Art ein eigenes Zimmer dort rein können haben und seine Privatsphäre. Also das ist irgendwie eine andere, ganz andere Problematik als bei uns.
Ich weiss nicht, ob es so verschieden von uns ist. Also, das haben wir selber an einem Ort miterlebt, wo auch ganz klar die eine Tochter ist lesbisch, hat eine Freundin, die Freundin kommt auch dort zu Besuch. Einfach das Wort Lesbe oder Homosexualität, das fällt ganz sicher nie, obwohl es alle wissen. Aber ich denke, das ist bei uns auch gar nicht so anders. Also da kann eine Frau x-mal zu ihren Eltern heimkommen mit ihrer Freundin und ganz klar mit ihr zusammenwohnen. Und wenn sie es nicht wirklich als Wort auf den Tisch knallt, dann tun alle, wie wenn sie es nicht wüssten. Das ist mir wieder sehr ähnlich vorkommen.
Das ist ähnlich vorkommen, genau. Aber das ist halt, was mir so aufgefallen ist, scheint es halt doch eine andere Beziehung zu der Familie. Sie hat zum Beispiel auch gesagt, dass ein sehr wichtiger Punkt ist eigentlich für alle Jünger, also Kinder von nicaraguanischen Eltern, dass sie irgendwann mal ihre Eltern müssen unterstützen müssen. Das ist doch bei uns so eine Sache. Man entzieht sich da. Es gibt Institutionen. Und dort ist das irgendwie nicht so möglich.
Ja, das stimmt. Und darum können wir auch, oder die Menge von uns können auch einen Krach riskieren, wenn sie mal von ihrer sexuellen Orientierung reden. Und wenn dann die Eltern sagen, muss man gar nicht mehr heimkommen, dann sagen wir umso besser, oder? Und gehen nicht mehr heim. Und in Nicaragua ist das schlicht nicht möglich, eben aus finanziellen Gründen. Und führt dann aber dazu, denke ich, zu einer grösseren Toleranz, dass man auch an einem anderen Punkt aufgefallen. Wir waren ja zu der Zeit der Wahlen dort. Und dann ist es vorgekommen, dass in ein und derselben Familie Leute gegeben hat, aktive Sandinistinnen und Sandinisten und Leute, die Tuno unterstützt haben. Und man muss wissen, das Land hat Krieg, das Land hat unzählig viele Tote in den letzten 10 Jahren. Und die beiden Tendenzen in einer Familie haben also eigentlich Krieg bedeutet, ein paar Kilometer weiter weg. Und zu meiner Überraschung haben sie die fertig gebracht, einander leben zu lassen. Also, wir haben eine Wahlveranstaltung erlebt, der Schwiegervater hat UNO-Propaganda gemacht. Nein, das ist mir erzählt worden, das habe ich nicht selber erlebt. Hat UNO-Propaganda gemacht, mit Lautsprecher auf dem Auto, ganz viele Leute rundherum. Und der Schwiegersohn ist im Schaukelstuhl nebendran gesessen mit der rot-schwarzen sandinistischen Fahne und hat während dem ganzen Anlass die Fahne hin und her geschwenkt. Und ich darf mir so etwas bei uns nicht vorstellen. Und das war einfach möglich. Nachher haben sie wieder weiter zusammen funktioniert, die auch im Haushalt. Und so sind auch, glaube ich, die Lesben, die Schwulen, viel integrierter in ihren Familien und der Konsens. Aber ich glaube, das ist auch ein Problem, auch jetzt in der Lesbengruppe, wo die Lupita daran teilnimmt, dass sie und sehr wenige andere Frauen sehr offen, sehr laut und deutlich dazustehen, auch ins Ausland gehen und andere halt keinen Bruch riskieren, weder am Arbeitsplatz noch in der Familie. Gerne in die Gruppe gehen, sich dort treffen, aber zurückschrecken, so gross mit dem rosa Dreieck auf der Straße für das rumzulaufen.
Das hat sie ja erwähnt, das sind eigentlich fast nur 3 Frauen von ihrer Gruppe, wo etwa 15 Frauen drin sind, die da öffentlich dazu stehen. Und für die anderen ist das mehr so eine interne Unterstützung von dieser Gruppe, aber sie würden das nicht öffentlich sagen.
Noch nicht, ja.
Noch nicht. Gut, wenn wir vielleicht wieder zwischen ihnen kurze Musik machen. Wir würden dann als nächstes auf einen weiteren interessanten Block kommen. Das geht um Familienformen, um lesbische Mütter in Nicaragua.
Wieder Amparo Ochoa mit Vamos Juntos.
Compañero, te desvela la misma suerte que a mí. Prometiste y prometí encender esta candela. Prometiste y prometí encender esta candela. Con tu poder y con mi quiero vamos juntos, compañero. Con tu puedo y con mi quiero vamos juntos, compañero. La muerte mata y escucha, la vida viene después. La unidad que sirve es la que nos une en la lucha. La unidad que sirve es la que nos une en la lucha. La historia tañe sonora su lección como campana. Para gozar el mañana hay que pelear el ahora. Para gozar el mañana hay que pelear. Con tu puedo y con mi quiero vamos juntos, compañero. Con tu puedo y con mi quiero vamos juntos, compañero. Ni en la mala ni en la buena, cada cual en su faena, porque en esto no hay suplentes. Cada cual en su faena, porque en esto no hay suplentes. Algunos cantan victoria porque el pueblo paga vidas, pero esas muertes queridas van escribiendo la historia. Pero esas muertes queridas van escribiendo la historia. Con tu puedo y con mi quiero vamos juntos.